Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Die Raumfahrt steht vor einem grossen Problem, und zwar ist es der sogenannte Weltraumschrott. Der gefährdet die Tausenden von Satelliten, die uns beispielsweise Kommunikation oder Wettervorhersagen ermöglichen. Und weil es im Weltraum immer mehr Verkehr gibt, steigt das Risiko von Kollisionen. Das ist nicht nur eine Gefahr für die Raumfahrt, sondern auch für unseren modernen Lebensstil. Wie hat es so weit kommen können? Was hat die Militarisierung vom Weltraum damit zu tun und wie können wir das Problem lösen?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
Wie gross das Problem mit dem Weltraumschrott wirklich ist, was es da für Lösungsansätze gibt und wieso abstürzender Weltraumschrott etwas Gutes ist, das erfahren wir heute vom Professor Dr. Thomas Schildknecht. Er ist Vizedirektor vom Astronomischen Institut der Uni Bern. Herzlich willkommen im Durchblick.
Merci vielmals, auf einmal für die Einladung. Die Thematik Weltraumschrott und Nachhaltigkeit ist mir ein Anliegen seit vielen, vielen Jahren. Und ich freue mich heute, mit euch darüber ein bisschen zu berichten.
Das ist eines für ein Kernthema, das Sie schon das Leben lang beschäftigen. Und wahrscheinlich haben Sie auch an den Schweizer Nachthimmel geschaut, Ende August, wo die Starlink-Satelliten bei uns in der Atmosphäre verglüht sind oder vielleicht mit Interesse gewisse Laservideos gesehen. Was ist Ihnen durch den Kopf, wo Sie da die Feuerbälle gesehen haben, die in unserer Atmosphäre durchgesaust sind?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es selber nicht gesehen. Ich war auf einem Observatorium gewesen, aber gerade in diesen Minuten bin ich unten gesehen und habe am Computer Aufnahmen gemacht mit dem Teleskop. Aber als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ist faszinierend, ist verrückt, dass wir das mal in der Schweiz sehen. Ja, das ist schön, das ist ein interessantes Ereignis für das Publikum. Und auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch gefreut, von ein paar Sachen her. Oder? Es ist ein gutes Beispiel. Also ich bin froh, dass Starlink-Satelliten in der Erdatmosphäre verglühen.
Das müssen Sie schnell erklären. Weil ich denke, für viele Leute, ja, es hat spektakulär ausgesehen, aber es hat vielleicht auch beim einen oder beim anderen gewisse Sorgen ausgelöst. Warum ist das etwas Positives, wenn so Satelliten einfach verglühen in der Atmosphäre?
Ja, das ist positiv, weil es ist ähnlich ein bisschen wie bei uns in der Umwelt, oder? Wenn wir gehen wandern oder irgendwo so. Die Idee ist einfach, ich lasse nichts dort oben liegen. Oder? Ich nehme alles zurück. Das, was ich brauche, der Satellit, wenn er nicht mehr gebraucht wird, hole ich wieder zurück auf die Erde. Und das Einfachste ist, dann zu verglühen in der Erdatmosphäre. Es gibt natürlich ein bisschen Unsicherheit. Geht mir da etwas auf den Kopf? Oder was ist denn mit dem? Ja, macht das Verschmutzung in der Erdatmosphäre? Und beim ersten kann ich sagen, nein, es geht einem nichts auf den Kopf. Der verglüht vollständig so kleine Satelliten wie ein Starlink. Beim zweiten muss ich eher sagen, ja, wenn das noch viel mehr passiert als heute, dann müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, ob es wirklich absolut harmlos ist.
Um sich die Dimensionen vorstellen können, wie viele von diesen Satelliten kreisen im Moment um die Erde?
Aktive Satelliten, also Satelliten, die noch funktionieren, oder? Das sind über 10'000 jetzt gerade. Und das werden alle Monate ein paar hundert mehr. Das ist komplett eine andere Zahl, als wir sie beispielsweise vor 10 Jahren hatten. Vor 10 Jahren habe ich gesagt, ja, so 1'000 und vielleicht noch ein bisschen mehr. Oder jetzt ist es 10'000.
Es wächst enorm. Da gibt es auch noch die passiven, respektive die, die nicht mehr funktionieren oder man nicht mehr braucht.
Genau.
Was sind jetzt etwa Zahlen?
Also da kann man sagen, es sind ja nicht nur Satelliten, die man nicht mehr braucht, sondern es sind auch Oberstufen, die man braucht hat, also Raketenstufen, um sie raufzubringen und so weiter. Kommt ein bisschen darauf an, ob man da grosse oder kleine Teile nimmt, aber wirklich grosse Teile, es sind vielleicht noch weitere 10'000, also es sind mit den aktiven 20'000. Und dann gibt es ganz viele kleinere Sachen, die dann auch noch ein Problem darstellen.
Wenn man das jetzt projiziert in Zukunft, was kann man da erwarten? Ich nehme ja, man wird immer mehr auf Satelliten setzen. Was können wir erwarten, also in den nächsten 10 oder 20 Jahren?
Das ist wirklich eine gute Frage. In den letzten Jahren sind ganz viele so kleinere Satelliten gestartet worden. Also wenn man da von Starlink redet, oder? Starlink, das sind Satelliten von 100, 200 Kilo. Das ist 10-mal weniger als früher ein Satellit war. Und dafür auch ganz viel mal mehr einzelne Satelliten. Es hat ganz viele Gründe, warum dass man mehr startet. Und dort sind vor allem heute die Idee halt auch von Massenproduktion, kleinere Satelliten kosten weniger, um ins Weltraum zu schiessen. Und Projekte dort hier, ich kann euch sagen, oder, Da gibt es von einzelnen privaten Unternehmen da 10'000, da 30'000. Staaten, China, oder? Mhm. Europa, mhm. Also die Europäische Union, will auch gerne so ein System mit ganz vielen, Tausenden von Satelliten. Mhm. Es gibt irgendwo so eine Zahl von 400'000, die schon mal angemeldet worden sind. Wir wollen die. Aber ob jetzt da 10% davon realisiert wird, 40'000 oder nicht, oder in welchem Zeitrahmen, das wissen wir wirklich nicht, weil das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Ja, wie ist denn das wirtschaftlich? Rendiert das wirklich für Private oder doch nicht so? Eine grosse Unbekannte. Aber also, ich glaube, wir müssen alle Szenarien andenken. Mhm. Oder von, ja, es sind nur 20'000 oder oh, es sind 200'000. Mhm.
Der Weltraumschrott, da sind Sie ja Berater bei der ESA im Bereich Space Safety und beschäftigen sich sehr fest mit. Was ist so eine allgemeine Definition vom Weltraumschrott?
Ja, ganz allgemein könnte man sagen, es ist alles, was künstlich ist und dort oben rumfliegt, wo man nicht mehr braucht. Sowohl die toten Satelliten, wo man oben gelassen hat, aber auch Oberstufen von Raketen, die man gebraucht hat, um die aufzubringen. Mhm. Oder?
Kann man sagen, wie viel Weltraumschrott das es gibt? Kann man sich das irgendwie vorstellen oder irgendeine Analogie ziehen?
Das kann man. Oder jetzt kommt es ein bisschen auf die Grösse drauf an. Oder? Das ist ja eine von den Aufgaben, die bei uns auch Forschung ist, am Astronomischen Institut, dass wir solche Weltraumschrott suchen. Jetzt die grossen Teile, die Satelliten, die wir davon geredet haben, die Toten und so. So bis zur Grösse von etwa 10 cm. Oder? Von denen kennt man eigentlich. Die kennt man mit Namen, sage ich alles, oder kennt man die Umlaufbahn und so. Mhm. Das sind etwa 35'000 heute.
Ja.
Aber das sind nur die Grossen. Oder? Mhm. Und jetzt aus der Forschung heraus wissen wir, es gibt noch viel mehr. Und das ist der grosse Teil auch, das sind auch Bruchstücke, oder? Mhm. Wo ganz verschiedene Ursachen haben, warum dass die entstanden sind. Oder? Mhm. Beispielsweise, wenn wir runtergehen bis zu Zentimeter gross, dann reden wir von einer Million Teile, die ein Zentimeter gross sind. Aber die kennen wir nicht mit Namen und Bahnen kennen wir auch nicht mehr. Wir wissen vielleicht noch etwas, wo sie rumfliegen, aber nicht mehr im Einzelnen. Jetzt muss man sich einfach vorstellen, ich habe gesagt, von einer Million Teile, die ein Zentimeter gross ist, da sagt sich jeder, ja, komm, Zentimeter, dann gibt vielleicht ein Loch irgendwo. Aber die Geschwindigkeiten im Weltraum sind so enorm hoch, oder? Das ist unvorstellbar, oder? In 90 Minuten eine rund um die Erde, das heisst 7-8 Kilometer pro Sekunde. Also wenn ich jetzt da rede, noch ein bisschen länger, oder? Dann sind wir schon in Bern und nachher dann schon in Genf mit so einem Teil, oder? Und ich sage aber, ein Teil von einem Zentimeter, wenn das einschlägt, mit dieser Geschwindigkeit, hat das die Energie von einer Handgranate.
Ja.
Und das ist das Problem, oder? Ja.
Für Technik, oder? Für die Satelliten, aber auch für Personal, wo sich zum Beispiel in einer ISS würde befinden. Gibt es da irgendwelche Schutzmechanismen? Also werden auch Satelliten, Raketen, Weltraumstationen so gebaut, dass die vor so Einschlägen geschützt sind?
Ja, also die Weltraumstation hat ganz viele Schutzschilder, genau für so kleine Teile abzuhalten. Weil es gibt nicht. Wenn man sich so anschaut, oder? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 35'000, 10 cm, 1 Million cm und das geht dann noch viel schlimmer. Die Anzahlen werden noch viel, viel grösser, wenn man kleinere Teile hat. Also muss man sich vor allem gegen die Kleinen schützen, rein von Statistik her, vor Risiko her. Und die Weltraumstation, die internationale, die ist geschützt mit Schutzschilden, aber es ist schwer zu sagen, die kann vielleicht so bis zu Millimeter bis zu einem Zentimeter kann man abhalten mit diesem Schutzschild. Also, was grösser ist, ja, schlägt halt ein Loch in der Druckkabine und dann muss man entsprechende Massnahmen haben, für den, auch dann, oder, etwas können dagegen zu machen. Also, man kann sich nicht viel mehr schützen als bis vielleicht ein Zentimeter, zwei.
Es hat ja mal die Raumstation evakuiert werden, glaube ich, wegen Weltraumschrott. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz schildern, was dort passiert ist?
Ja, das ist mehrmals passiert, oder? Das Problem ist folgendes, wenn man, sagen wir, ein grösseres Teil, wo eben die Schutzschilder nicht mehr abfallen können von der Weltraumstation, wenn man das plötzlich feststellt, dass es auf Kollisionskurs ist und es einem nicht mehr reicht, die ganze Weltraumstation zu manövrieren, das ist eine Riesensache, oder? Die ganze Station auf- oder runterzufahren. Weil es so kurzfristig ist, ich habe es gesehen, und das kommt in 5 Stunden oder so vorbei. Nächste 2 Umläufe. Da gibt es gar nichts anderes als sagen, okay, Holz anrühren, dass, ja. Dass es nicht trifft. Und dann wird die Crew in die Fahrzeuge evakuiert, wo man könnte brauchen, um sie zurückzubringen oder auf die Erde. Ja. Das ist mehrmals passiert, zum Glück nicht allzu häufig. Oder? Wenn man genug Zeit hat, kann man vorher ausweichen. Aber es zeigt einfach, wie selbst für die Weltraumstation das eine enorme Gefahr kann sein. Mhm.
Kann man sagen, wie oft kommt es zu brenzligen Situationen?
Wir haben ja brenzlige Situationen einerseits zwischen aktiven Objekten, also Satelliten funktionieren, und Weltraumschrott, aber auch zwischen aktiv und aktiv. Also beispielsweise eben zwischen Satelliten von diesen grossen Konstellationen wie Starlink und anderen Satelliten. Und da kann man einfach zeigen, in den letzten paar Jahren hat das sehr, sehr stark zugenommen. Also jeder Satellit, der in diesen Bereichen fliegt, muss mehrmals pro Jahr ein Ausweichmanöver machen. Und dann kommt es zu brenzligen Situationen, wenn man zwei Aktive hat und man miteinander muss kommunizieren, wer weicht jetzt aus? Links, rechts, auf und ab, oder? Mhm. Und wenn das nicht geregelt ist, kann es wie beim Flugverkehr dazu führen, dass beide in die gleiche Richtung ausweichen und nicht gut, oder? Also, das kommt immer mehr und es gibt dort im Gegensatz zum Flugverkehr, oder? Gibt es keine Regeln, wie man das, wie man schon nur miteinander redet, oder? Oder eine Flugsicherung hat, die das könnte kontrollieren. Mhm.
Eine schier unübersichtliche Anzahl von Teilen, von ganz klein bis ganz gross. Wie weiss man überhaupt, wo die sind? Also, wie kann man die erfassen, dass man dann weiss, zum Beispiel auf einer Raumstation, Achtung, in 5 Stunden kommt dann ein 2 cm grosses Teil auf uns zu? Also, wie kann man die registrieren?
Ganz, ganz wichtige Frage und es ist Grundlage von allem, oder? Dass wir überhaupt wissen, dass der Doppel rumfliegt, dass wir wissen, wie schlimm ist das Problem und dass man kann ausweichen beispielsweise. Ja, da gibt es 2-3 Nationen, die Fähigkeit haben, also Amerika natürlich, die eine gute Übersicht hat, aber lange nicht alles. Mhm. Europa, wo sich da gerade jetzt zusammenrauft. Die Systeme gibt es in Russland und in China und anderswo. Also für die grösseren Teile, da gibt es so Überwachungssysteme, die hauptsächlich militärisch waren ursprünglich, oder? Wo man mit Radar für Bahnen bis etwa vielleicht 1500, 1500 Kilometer Höhe macht man das mit Radar. Alles, was weiter oben ist, muss man mit Teleskop machen, optischen Teleskop, wo man schaut, was fliegt da oben vor dem Sternhintergrund. Und das ist auch gerade die ganz grosse Herausforderung. Die Systeme heute, das ist vor allem Amerika gewesen, Russland, China. Amerika gibt einen Teil von diesen Daten frei. Europa ist seit ein paar Jahren dran, sich ein eigenes System aufzubauen. Aber wir haben noch lange noch nicht Systeme, die so gut sind, wie wir sie brauchen. Oder? Wenn man nämlich schaut, wie genau die Bahnen sind, dann kann man sagen, oh, da ist etwas auf Kollisionskurs. Aber ich kann dir nochmal 500 Meter genau sagen, wo es ist. Mhm. Und jetzt soll ich ausweichen oder soll ich nach rechts und nach dann gehe ich in die falsche Richtung. Mhm. Also da müssen wir noch ganz, ganz viel dazu tun, dass wir dort wirklich gute Bahnen haben. Und für alles, was kleiner ist als, ich sage jetzt in die Teufel-Umlaufbahnen 10 cm, die Zentimeter grossen Teile, da haben wir nur Informationen, zum Beispiel aus der Wissenschaft, oder, wo ganz gezielt für die kleinen Teile mal schaut, was es alles gibt. Statistische Informationen, auch dort sind wir noch weitgehend blind. Also Forschung auch in diesem Bereich, wie entsteht es und wie viel gibt es überhaupt, ist enorm wichtig.
Reden wir noch mal über die Quellen. Und eine davon ist ja zum Beispiel auch die Militarisierung vom Weltraum. Also da gibt es Staaten wie unter anderem China, Russland, Indien, aber auch die USA, die eigene Satelliten abschiessen. Mhm. Zum einen als Übung, um die Fähigkeit aufrechterhalten können. Andererseits auch zur Abschreckung oder zur Machtdemonstration. Und wenn man durch so einen Satellit einfach mal in die Luft jagt im Weltraum, dann gibt das wieder tausende Millionen von Teilen. Wie bewertet Sie das Verhalten von diesen Staaten, wo man da einfach quasi zur Machtdemonstration Weltraumschrott produziert?
Ja, ich denke, das ist einfach etwas, wo man wo man absolut muss aufhören, das ist klar. Oder? Und es gibt auch internationale Bestrebungen, es gibt eine ganze Serie von Staaten, die sich entsprechend geäussert hat für ein Moratorium oder ein Bann von dem. Ich vergleiche es so ein bisschen, oder, wie es in der Zeit mit der nuklearen Explosion. Oder? Man hat nukleare Bomben getestet, in allen Varianten, auch im Weltraum. Oder? Mhm. Und irgendwann einmal hat man gesagt, oder hat man auch müssen zeigen, dass man das kann und testen. Und irgendwann hat man erst gesagt, also jetzt hören wir mit dem, weil es gibt sehr viele Probleme. Und etwas abschießen ist wirklich ein Blödsinn. Das darf man nicht mehr machen, das muss man international verbieten und ächten. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Sachen, die ganz viele Bruchstücke erzeugen, oder Explosionen oder Kollisionen im Weltraum. Und das ist noch ein anderes Thema.
Ich nehme an, es ist ja auch ein Spannungsfeld, zum Beispiel bei dieser Militarisierung bleiben oder bei diesen geplanten Abschüssen. Ein Spannungsfeld zwischen Sicherheitspolitik, Verteidigungsstrategien auf der einen Seite und durch die Forschung der Raumfahrt auf der anderen Seite, wo es da auch innerhalb von der Weltraumgesellschaft eigentlich auch Auseinandersetzungen gibt und auch in eine gegengesetzte Richtung gezogen wird.
Ja.
Da ist man sich einig, dass das ein Seich ist?
Ich glaube schon in der Zwischenzeit, weil es ist ganz klar, der Weltraum ist von Anfang an eine militärische Region gewesen, von Anfang an von extremem strategischem Interesse. Das müssen wir uns nicht, da müssen wir uns keine Illusionen machen, oder? Und ich meine, auch die Raketentechnologie, die Sachen, das ist entwickelt worden für militärische Anwendungen. Der Punkt ist einfach der, ich glaube, dass man heutzutage auch im militärischen Bereich feststellt, wir sind so stark, also das Militär, so stark von diesen Sachen abhängig, dass wir eigentlich alle zusammen das gleiche Interesse haben. Wir wollen keine explosionsartige Zunahme von dem Weltraumschrott, weil wir dann auch nicht mehr operieren können dort oben. Und das hat sich deutlich gezeigt nach den ersten solchen, jetzt in der Neuzeit, vor 20 Jahren solchen Tests. Und ist eigentlich auch heute klar. In dem Sinn ist es nicht ein Widerspruch. Der Widerspruch ist dann mehr so klein, wenn es um Verkehrsregelung geht, oder? Also, wenn wir auf der Autobahn die falsche Richtung, ein Auto entgegenkommt, mir ist das völlig gleich, ob das ein grünes ist, also ein militärisches oder ein ziviles. Und das Problem ist das gleiche für uns alle. Wenn wir zusammenbrauen, haben wir ein Riesenproblem, oder? Das ist mehr so, Paradigmenwechsel, wo es noch braucht, oder? Das Militär, das Geheimhalten und so, das geht nicht mehr gleich wie früher. Es ist dort die militärische und die zivile Nutzung. Wir müssen uns einig werden, Grunddaten, das brauchen wir alle. Und das ist unserem. Das ist ein Win-Win für alle Seiten, oder? Wenn wir da nicht Geheimhaltung allzu streng ansetzen.
Also Platz wird irgendwann zu knapp, dass sich einfach irgendjemand einen Flecken für sich rausnehmen kann.
Genau.
Als Beispiel, ich würde jetzt mit der Rakete quasi einmal quer durch den Orbit fliegen. Wie wahrscheinlich ist es, dass mich da ein Teil trifft? Also wenn man das so würde vergleichen, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, wie wahrscheinlich ist es, dass ich so etwas begegne?
Wenn ihr jetzt einfach quer durchfliegt, oder? Und zwar, ich weiß nicht was, der richtige Mond fliegt, oder? Dann sind das ein paar Minuten, wo der dort durchfliegt. Chancen, dass noch ein Teil trifft, 0,0, oder?
Trotzdem es Millionen sind, oder? Das sind grosse Zahlen, ist aber ein grosser Raum.
Aber wenn ihr in der Space Station fliegt, in der internationalen Weltraumstation, oder? Dann fliegt ihr x-mal pro Tag, alle 90 Minuten, am gleichen Ort durch, und dann hat er monatelang Zeit, immer wieder zu probieren, ob doch noch eins, trifft. Oder? Es ist genauso, wenn man im Verkehr ist. Oder? Also, wenn man einmal über eine Kreuzung fährt, die Chance, dass man da einen Unfall hat, ist extrem klein. Wenn man das aber dauernd macht, oder, wird sie immer höher. Oder? Ja. Und das ist das Problem.
Über das Problem vom Weltraumschrott haben wir im Vorfeld auch mit dem Leiter von ETH Zürich Space, Thomas Zurbuchen, geredet.
Das Problem ist am Wachsen. Es ist noch nicht gross genug heute, dass wir uns wirklich konzentrieren aus Gemeinschaft, Weltraumgemeinschaft. Aber wenn es weiter wächst, über die nächsten 10, 20 Jahre, wird es ein Problem für die Satellitensysteme, die uns das Wetter geben. Ein Problem für Satellitensysteme, die uns Kommunikation geben. In einer Art und Weise, dass wir wirklich den Weltraum nicht mehr brauchen für das.
Weltraumschrott wird unter anderem auch von der Raumfahrt verursacht. Kann die Raumfahrt das Problem auch lösen?
Ja. die Raumfahrt zu auslösen. Und zwar, indem, dass sie weniger Schrott machen. Also, so, die Regel von Löcher machen ist zuerst, hör auf, schaufeln. Und nachher, tut das Loch wieder zu. Also, wir müssen quasi verhalten. Wir haben gewisse Verhalten, die wir wissen. Sie machen weniger Schrott. Die müssen alle brauchen auf der ganzen Welt. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir lernen, Schrott rauszubringen. Und es gibt Technologien. ClearSpace ist eine von den Firmen hier in der Schweiz, aber es gibt auch andere, die die Technologien raus, Astroscale, die die Technologien anwenden, für Schrott wegzubringen.
Und wenn euch die Folge bisher auch so fasziniert wie mich über den Weltraumschrott, dann freuen wir uns wie immer über ein Abo oder ein Like in eurer Audio-App, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt wollen wir ein bisschen über die Lösungsansätze reden, oder? Was man jetzt mit dem Problem machen kann. Wir haben festgestellt, es ist eins, sowohl für die Technik als auch für die Menschen und für die Weltraumfahrt insgesamt. Und der Herr Zurbuchen hat es angetönt, es gibt wie zwei verschiedene Lösungsansätze, die wahrscheinlich parallel gemacht werden müssen. Das Verhalten von den verschiedenen Akteuren, also aufhören, Schrott produzieren, und das andere, kann man sagen, eine Müllabfuhr im Weltall, also bestehenden Schrott aus dem Verkehr ziehen. Bleiben wir schnell bei der beim ersten Lösungsansatz, das Verhalten von den verschiedenen Weltraumnationen und Firmen. Wie kann man das ändern? Wie kann man denen klar machen, mehr Schrott gibt mehr Probleme?
Das ist sicher der zentrale Punkt. Oder? Ich vergleiche es manchmal so mit der Klimaerwärmung und dem CO2-Problem. Oder? Also ich meine, irgendwann muss man mal sagen, ja, wir produzieren kein weiteres CO2, wie schnell und so, ist noch eine andere Frage. Aber die Idee, CO2 aus der Atmosphäre rauszunehmen, ist alles schön. Aber wichtig ist, dass wir nicht mehr produzieren. Und da, ja, ich meine, es gibt Initiativen, wie vor ESA beispielsweise, wo Zero Debris heisst, das heisst, kein Weltraumschrott mehr oben lassen. Mhm. Ich meine, das klingt auch so einfach, aber es ist eine riesige Herausforderung, oder? Weil das bedeutet auch, dass ich meine Weltraumsysteme, die Rakete so muss bauen, dass sie nicht oben bleibt. Das heisst, ich muss sie wieder zündbar machen, ich muss sie können gezielt zum Absturz bringen. Ein Satellit muss am Ende vom Leben genug Treibstoff haben, dass ich den runterbringen kann und in der Erdatmosphäre verglühen. Wenn es weiter oben ist, haben wir ein Problem, weil das braucht zu viel Treibstoff, was machen wir dort und so weiter. Es gibt also viele technische Herausforderungen, hat natürlich auch eine wirtschaftliche Seite. Allerdings muss ich sagen, die wirtschaftliche Seite ist, wie manchmal hier auch, oder, beim Vermeiden von Abfall gar nicht so riesig, aber ich meine, jeder Dollar, jeder Euro, jeder Franken, den ich mehr muss investieren muss, für ein bisschen sauberer zu sein, fällt mir kurzfristig vom Gewinn weg. Mhm. Langfristig lohnt er sich vielleicht, oder?
Wie gross ist da der Widerstand von den privaten Firmen gegen so Regulationen?
Ja, der Widerstand ist natürlich immer da. Ich meine, eben, ich vergleiche es wieder mit Umweltschutz hier am Boden, oder? Also wenn wir unsere Industrie ein bisschen mehr Umweltschutz verlangen, dann kommt sofort natürlich die Reaktion. Ja, aber, oder? Dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber den Chinesen, die es nicht machen, oder Inder oder wem auch immer. Mhm. Und es ist natürlich hier, einfach mal von der traditionellen Industrie, der erste Reflex ist ähnlich, oder? Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt mit ganz vielen Startups und so wieder zu tun gehabt. Und da gibt es ganz viele, die eher in die andere Richtung gehen und sagen, nein, es wäre uns ist ein wichtiges Anliegen, das wollen wir eigentlich nicht. Aber wir müssen schauen, dass wir Regulierungen haben, die Spiesse gleich lang sind für alle. Ja, dass man also internationales Abkommen hat oder schon nur innerhalb von einer Nation die gleichen Regeln hat, dass alle die gleichen Sachen müssen einhalten. Also da stelle ich fest, es gibt sehr viel Willen, gerade von den Startups dort hier, sogar zu investieren, oder? Also ich meine, grüne Technologie kann auch eine Chance sein.
Wie weit ist man denn da schon im Moment in diesen ganzen Abkommen, in diesen Regulationen? Also sind das ein wenig Entwürfe oder gibt es da schon wirklich verbindliche Regeln für alle?
Ja, ich glaube, da muss man wieder ein bisschen ausholen. Also, verbindliche Regeln für alle, das wäre ja auf Ebene ganz oben. Ja. Höhe Flughöhe, UNO. Und dort hier muss man sagen, ist es natürlich sehr schwierig. Das ist eigentlich wieder wie eine Klimadiskussion, oder? Also, ja, wie kann man sich einigen weltweit, weil da die ganz vielen Interessen vorhanden sind. Aber es wird bei UNO darüber diskutiert. Wir haben dort einen Satz von Richtlinien. Die sind aber wirklich sehr, sehr generell. Oder? Also im Sinn von, keine weiteren Weltraumschrott erzeugen oder Explosionen verhindern oder, aber es ist wirklich sehr generell. Und dann, ganz unten, das, was die Industrie betrifft, das sind die einzelnen Staaten, die Gesetze erlassen, um die UNO-Regeln können zu erfüllen, zum Beispiel. Mhm. Und dort ist man, ich sage immer ein bisschen von unten nach oben, dort ist man schon ein bisschen weiter, oder? Da gibt es auch Staaten, die gleichgesinnt sind, die sagen, ah, oh, okay, also mit uns zusammen von unten, sogar Industrien zusammen, die sagen, ja, wir schauen, dass wir die und die Regeln haben. Es gibt im Moment eigentlich von den westlichen Staaten hat jeder Staat eine Gesetzgebung, die irgendwie verlangt, ja, Weltraum schon nicht zu erzeugen. Die Problematik ist eher an einem anderen Ort, oder? Wenn es doch schief geht, oder? Was habe ich für Möglichkeiten,
sanktionieren, zu bestrafen.
Zu bestrafen oder auch zu belohnen, wenn es gut kommt, oder? Wenn man sich gut verhält. Und dort sind wir noch weit davon entfernt, dass wir dort gute Mechanismen haben.
Ja klar, Regeln ohne drohende Sanktionen sind immer ein bisschen zahllos am Schluss.
Der Punkt.
Es scheint mir aber schon insgesamt, man ist noch recht am Anfang, man formuliert mal so ein paar gemeinsame Absichten, aber von wirklich klaren Regeln und Prozedere und Protokollen ist man noch sehr weit entfernt. Was glauben Sie, wie lange wird es noch gehen, bis wir dort sind? Und man kann sagen, ja, das ist jetzt so ähnlich geregelt wie jetzt im Flugverkehr oder im Schiffverkehr. Was ist das für ein Zeithorizont?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie gross der Leidensdruck ist. Und der hängt dann wieder mal davon ab, was noch alles passiert. Ich denke, ein grosses Ereignis dort oben könnte die ganze Geschichte ändern. Wir haben es gesehen, oder, mit dem Zusammenstoss vor über 15 Jahren, oder 15 Jahre rund, oder, wo wirklich den Leuten die Augen aufgegangen sind und das können wir nicht mehr, jetzt müssen wir wirklich etwas machen. Das war ein Zusammenstoss zwischen einem aktiven Satellit und einem Weltraumschrottteil. Also der Weltraumschrottteil war ein toter Satellit. Das ist bekannt worden unter dem Namen Iridium Cosmos. Cosmos war ein russischer Satellit, der nicht mehr funktioniert hat. Und Iridium war einer von diesen Kommunikationssatelliten, der dann noch funktioniert hat. Erst nachdem dass das passiert ist, hat beispielsweise das amerikanische Militär gesagt, hey, unsere Daten, die wir bis jetzt zurückgehalten haben, nicht gut. Oder? Wir müssen Kollisionen verhindern. Wenn man das genauer angeschaut hat, in seiner Zeit, hätte Iridium können ausweichen. Es war aktiv, hätte man können. Aber die haben ganz viele Gründe gegeben, warum es nicht gemacht hat, warum es nicht gegangen ist. Oder? Und von dann an hat man angefangen zu sagen, es ist vielleicht besser, ich gebe das Wissen, das ich habe, über auch militärische Satelliten oder andere, ich gebe das weiter, dass wir zusammen können, solche Kollisionen verhindern. Das ist nämlich auch für mich als Militär wichtig, dass wir nicht so viel Weltraumschrott haben dort oben.
Ein Ereignis eigentlich als Weckruf.
Das ist ein Weckruf. Absolut. Im Moment haben wir natürlich eine schwierige Situation global, oder? Weil wir haben so viele andere Baustellen, die auch auf UNO-Ebene Kommunikation verhindert haben. Kann ich ehrlich gesagt sagen, in den letzten Jahren. Es ist ein bisschen besser geworden, aber wir haben dafür auch, ich glaube, von unten rauf haben wir interessante Sachen, die kommen, also Gleichgesinnte, die sich zusammentun und sagen, wir machen jetzt einfach mal zusammen, auch wenn das Problem noch nicht vollständig löst. Machen wir auch Regeln für uns oder wie man es kommuniziert. Es gibt viele kleine Details, oder? Ich muss ja wissen, Protokoll und wie mache ich das genau, oder?
Sind Sie gesagt, ein Katalysator wäre, das hoffen wir natürlich nicht, aber wäre so ein Worst-Case-Szenario ich stelle mir das so vor wie so eine Art Kettenreaktion, also zwei grosse Satelliten kollidieren, es entstehen Millionen von Trümmerteilen, die kollidieren wieder mit anderen Satelliten und dann gibt es so eine Kettenreaktion, wo dann fast der ganze Orbit dann miteinander zusammentutscht. Aber was wäre so ein Worst-Case-Szenario, wo im Bereich vom Möglichen ist?
Ja, ist noch schwer zu sagen. Ich denke einfach, wenn es einer von den wichtigen Satelliten, grösseren Satelliten von einer von den Weltraumnationen würde treffen, oder? Oder ein grösseres Unglück bei der Weltraumstation, was wir auch zusammen nicht hoffen, oder? Ich denke, das wäre so etwas. Also, Kettenreaktion ist ja etwas, das dann ein bisschen länger braucht, oder? Das ist nicht gerade so wie in dem Film Gravity, oder? Innerhalb von Stunden und so. Das braucht schon ein bisschen länger, aber, und das ist ja auch das Problem. Problem. Oder? Es ist nicht so eine direkte Rückkopplung, wie bei der Klimaerwärmung auch nicht. Oder? Mhm. Also es holt mir nicht morgen eins auf den Kopf, sondern es ist Jahre und es wird immer schlimmer und es ist so für die Allgemeinheit gar nicht so sichtbar auf den ersten Blick.
Nicht mehr Weltraumschrott produzieren ist einer, wahrscheinlich der wichtigste Lösungsansatz. Ja. Der andere wäre eben auch Müllabfuhr im Weltall oben, also dass man da Schrott eigentlich wieder zurückbringt auf die Erde oder irgendwie verglühen lässt oder einfach aus dem auf diesen Umlaufbahnen rausbringt. Was gibt es da für Ansätze und Projekte im Moment? Ist eine Übersicht?
Die Idee, die es so gibt, ist natürlich einerseits grosse Objekte rauszunehmen, abzuholen, zu verglühen zum Beispiel. Und warum grosse Objekte? Das ist ganz einfach. Die Grossen haben am meisten Kapazität, um ganz viele Teile zu generieren. Ja. Oder? Darum wird man die massivsten rausnehmen. Da gibt's einige Projekte natürlich, aber man muss auch sehen, es hat Studien gegeben, oder? Und da hat man gesehen, um das wirklich, sagen wir, signifikante Änderung zu machen im Risiko, müsste man viel abholen. Also 5-10 pro Jahr. Oder? Mhm. Jedes Jahr mindestens 5-10 richtig grosse. Oder? Mhm. Und dennoch ging es sehr lang, bis man da, wir reden von Hunderten von Objekten, von grossen. Oder?
Also, dass man jetzt vielleicht mal ein Teil abholt, ist dann vielleicht mal die erste grosse Sensation.
Genau.
Aber es hat noch nicht wirklich einen grossen Einfluss. Wie kann ich mir das technisch vorstellen? Wie fängt man ein Teil ab, wo jetzt vielleicht ein paar Meter gross ist? Wie fängt man das überhaupt ein? Also wirklich, wie soll ich das vorstellen?
Technisch gibt es, wie soll ich sagen, es gibt ein paar so grundsätzliche Ideen. Also das eine ist ganz offensichtlich. Also ich habe einen Roboter mit Greifarmen, oder ich gehe das greifen. Ist ein bisschen hecko, weil das Teil kann ja drehen und taumeln und so. Oder? Das muss ich im Griff haben. Die andere Möglichkeit ist, ich wirfe ein Netz drüber und fange es mit einem Netz
oder
Harpunen und nachher dann ein Seil, wo ich einziehe und so. Einiges von dem ist probiert worden, aber ich glaube, das Offensichtlichste ist wahrscheinlich, und das, was man jetzt so testet, ist wirklich greifen mit einem Roboterarm, mit Roboterarmen. Und nachher dann, muss man es halt bis jetzt muss man es zum Absturz bringen in der Erdatmosphäre, damit es weg ist und in der Atmosphäre verglüht.
Es tut für mich noch recht nach Science Fiction, so ein bisschen, nach Film. Wie realistisch ist so ein Szenario tatsächlich?
Das ist absolut realistisch, oder? Das ist eine reine Frage von, wie viel man investiert. Also, ich meine, wir können seit Jahrzehnten im Weltraum uns annähern, zwei Objekte, Rendezvous machen, oder? Ein paar Wochen wird ein Rendezvous gemacht zwischen einem Satellit oder Weltraumstation. Gut, die sind beide kooperativ, wie wir sagen, oder? Aber auch anders. Nein, das ist absolut realistisch und es gibt mehrere Firmen, die schon Demonstrationen im Kleinen nicht wirklich etwas runtergeholt, aber die einzelnen Technologien demonstriert haben, dass man eben sich annähern kann, drum herumfliegen, Fotos machen, Filme machen, schauen, wie sieht das Schrottteil aus, wo könnte es angreifen. Das ist technologisch schon eine Herausforderung und man muss aufpassen, dass man nicht das Gegenteil macht, zusammenputscht und mehr Trümmer macht.
Schluss dann, ja.
Aber letztlich ist es nur eine Frage vom politischen Willen und vom Geld.
Ja. Ein Unternehmen aus der Schweiz ist ClearSpace, wo ja den Auftrag hat von der ESA, so ein Teil zu entfernen. Auf welchen Ansatz setzt ClearSpace im Moment?
Also ClearSpace setzt auf einen klassischen Ansatz, dass man mit Fangarmen, Roboter mit Fangarmen das Teil greifen. Oder? Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass es sich nicht allzu schnell dreht, oder? Weil sonst man muss zuerst mit dem Roboter sich synchronisieren mit dieser Drehung, oder? Weil wenn da etwas dreht, wie verrückt, dann geht es fahren, oder?
Wissen haben das gerade ab eigentlich?
Ja, wissen vielleicht Fangarmen ab oder irgendetwas passiert, ja.
Was der Stand von dem Pionierprojekt ist, ClearSpace, das haben wir ebenfalls den Thomas Zurbuchen können fragen und auch wie die Schweiz zur Lösung vom Problem mit dem Weltraumschrott kann beitragen.
Erstens braucht es eine internationale Diskussion. Es gibt keinen Ort, wo die Diskussion besser machen kann als die Schweiz. Also eine von der Kräften, die die Schweiz hat, ist sagen, the power to convene. Wir bringen die Leute zusammen, alle wollen hierher kommen. Das ist das Erste. Es braucht die Diskussion, es passiert sonst nicht. Das Zweite ist, Technologien brauchen, für das Finden von dem Schrott, aber dann auch für das Entfernen. Und das sind Robotik, braucht es dort, es braucht mechanische Systeme, es braucht Intelligenz. All die Sachen sind dort, wo die Schweiz gut ist.
Zu ClearSpace, was können Sie da dazu sagen? Wie weit ist man da? Wie vielversprechend ist es?
Also ClearSpace ist im Moment eine von drei Firmen weltweit, die führend ist in dem. Im Moment ist ClearSpace sehr dran, eine Robotik von dem. Also wirklich, wie geht man mit dem Teil um, wo man nicht weiss, wie er aussieht? Und wie tut man die Arme bauen? Sie haben inzwischen einen Partner in Deutschland, der hilft mit dem Satellit. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist eine wirklich gute Chance, dass es erfolgreich wird. Und das wird der Schweiz helfen und natürlich der Firma auch.
Also ClearSpace wäre ein solches Unternehmen, das Schrott könnte entfernen aus dem Weltall. Man hat gesagt, wichtiger wäre es aber, dass gar kein Schrott erst produziert wird. Zum Abschluss würde es mich wundern, langfristig, haben Sie gesagt, braucht es internationale Regeln, es braucht Sanktionen, es braucht Protokoll und so weiter. Jetzt aber kurzfristig gesehen, oder der nächste wichtige, grosse Schritt, welcher ist der in richtig sauberem Weltraum?
Ja, ich glaube, der wirklich grosse Schritt in Richtung sauberem Weltraum kann man gar nicht machen. Es sind mehrere, viele kleine Schritte, oder? Also, man muss das Problem, es ist komplex, oder? Man muss es von allen Seiten angehen. Und wir haben schon gesagt, also, der erste Schritt ist, jedes Objekt, wo man startet, muss darauf ausgelegt sein, dass das am Ende wieder weggenommen wird, oder? Aus der Umgebung. Der Glüh zum Beispiel. Das ist der absolut wichtigste Schritt. Neben dem, dass man schauen muss, dass nichts explodiert und nichts zusammenbutscht. Oder? Zusammenbutschen ist auch ein Problem. Da muss man schauen, dass wir alle Informationen so gut austauschen, dass wir ausweichen können, wenn wir dann mal ein Schrottteil haben, das einem könnte in die Quere kommen. Eine Riesenaufgabe auch. Das Nächste haben wir schon angesprochen, oder? Wegnehmen. Aber Wegnehmen ist nicht das Einzige. Ich habe noch einen Punkt, der mir noch wichtig ist. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten oder schon Jahren nicht fähig sein, alle die Hunderten von Objekten abzuholen. Selbst wenn wir morgen mit ClearSpace können zeigen, dass es funktioniert. Oder? Wir werden auch in der Zwischenzeit noch Möglichkeiten brauchen, dass wir, wenn zwei tote Objekte, zwei grosse Oberstufen auf Kollisionskurs sind, dass wir irgendwie den einen ein bewegen können, sodass sie nicht zusammenbutschen. Wie genau? Es gibt viele Ideen, vielleicht mit Laser oder vielleicht sonst irgendwie. Mhm. Aber das ist ganz wichtig, weil heute, wenn man sieht, zwei grosse Objekte sind auf Kollisionskurs, dann können wir nur warten und das Feuerwerk bestaunen.
Ich hoffe, dass irgendwie nichts Schlimmes passiert, oder?
Ja, ja, klar. Aber es tut mir. Es ist wichtig zu sehen, es gibt kein, wie soll ich sagen, Patentrezept und nur das, sondern ganz viel zusammen. Oder Thomas Suhrbucher hat es ja gesagt, oder? Wir müssen schauen, dass wir mit Gleichgesinnten möglichst schnell oder, können übereinkommen, was wir jetzt machen oder, und wie wir uns abstimmen, wie wir Verkehrsregeln beispielsweise, ja, klingt blöd, aber wie wir Verkehrsregeln aufstellen und schauen, dass andere nachfolgen, oder? Das ist sicher ein wichtiges Thema.
Danke vielmals, Herr Schildknecht, für Ihren Besuch und Ihre Expertise und auch Ihren Einsatz für einen sauberen oder saubereren Weltraum. Danke, dass Sie da gewesen sind.
Sehr gerne geschehen. Merci vielmals für die Einladung.
Und nach einer Doppelfolge zum Thema Weltraum kommen wir wieder ein bisschen mehr auf die Erde zurück. In der nächsten Folge geht es nämlich um den weiblichen Zyklus. Ob es da Sinn macht, das Leben nach den hormonellen Veränderungen auszurichten, was es für unsere Gesellschaft würde bedeuten, wenn Frauen konsequenter würden genau das machen und wie auch die Männer vom Wissen über den Zyklus können profitieren, das in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen.
Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.